Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Im Europaparlament sind die proeuropäischen Fraktionen auf der Suche nach Schnittmengen. Es geht aber nicht nur um Positionen, sondern auch um Posten, die nach der Europawahl neu vergeben werden müssen. Unser EU-Korrespondent bringt uns auf den aktuellen Stand. Der Brüsseler Gemeinde Molenbeek macht noch immer ihr schlechter Ruf zu schaffen. Das Kapitel der Attentate in Belgien und Frankreich soll endlich geschlossen werden. Und es geht nach Polen. Öffentliches Krankenhaus oder Privatklinik? Wir blicken in unserer Reportagereihe hinter die Kulissen des polnischen Gesundheitswesens, bekommen den Erfahrungsbericht einer Schwangerschaft. Wer sich Hoffnung auf einen Spitzenjob in Brüssel macht, für den oder diejenige könnte diese Woche spannend werden. Geplant ist, dass auf dem EU-Gipfel am Donnerstag Namen genannt werden. Wer EU-Kommissionspräsident werden soll, wer den Parlamentspräsidentenposten übernimmt. Es geht um die Nachfolge der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, außerdem um den Chefsessel bei der Europäischen Zentralbank. An diesem Personalpaket wird auf zwei Baustellen gearbeitet, und zwar im Europaparlament und im Europäischen Rat. Peter Kapern in Brüssel, blicken wir zunächst auf das Europaparlament. Dort arbeiten 5 Arbeitsgruppen an einer Art Koalitionsvertrag der proeuropäischen Parteien. Wie kommen diese Fraktionen voran?
Also nach allem, was man hört, kommen sie voran, aber sie kommen nicht so schnell voran, wie das eigentlich geplant war. Gestern Abend hat es noch einmal ein Treffen der Fraktionschefs der sogenannten proeuropäischen Fraktionen des Europaparlaments gegeben, also Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grüne und Liberale. Und da hat man da festgestellt, dass man noch nicht fertig ist. Eigentlich sollte heute Abend dieser Entwurf für ein Arbeitsprogramm der Kommission dem Ratspräsidenten Donald Tusk bei einem Treffen auf den Tisch gelegt werden. Das wird jetzt erstmal so nichts wie geplant. Aus einigen Fraktionen ist zu hören, dass das wohl noch 2 bis 3 Tage in Anspruch nimmt. Auffällig ist, dass sich insbesondere Schwarze und Grüne gegenseitig loben für die ernsthafte Arbeit an so einem Programm. Ob das dann auch ausreicht, um so etwas am Ende des Tages auf ein Papier zu bringen mit der Unterschrift aller 4 Fraktionen, muss man doch ein bisschen abwarten.
Und wie kann aus diesem Koalitionsvertrag ein Personalvorschlag des Parlaments werden?
Ja, das ist die Gretchenfrage, die hier gerade alle bewegt. Das kommt dann ganz drauf an, mit wem man hier spricht in Brüssel. Also aus der Sicht der EVP, also der Christdemokraten, gibt es da ein ganz einfaches Prozedere. Man einigt sich auf inhaltliche Fragen und wenn die dann feststehen, dann müssen sich die 4 proeuropäischen Fraktionen hinter einem Spitzenkandidaten versammeln. Und das kann nach Lesart der EVP natürlich nur der deutsche Manfred Weber sein von der CSU, weil die EVP ja die stärkste Fraktion trotz aller Verluste im Europaparlament stellt. So jedenfalls stellt sich das die EVP vor. Bei den Liberalen, da hört man ganz andere Lesarten. Die Liberalen, die ja gar nicht mehr Liberale heißen, die haben sich ja gerade umbenannt in Renew Europe. Da heißt es dann, ja, wir brauchen so einen Koalitionsvertrag, damit die nächste EU-Kommission auch tatsächlich eine stabile Mehrheit der Pro-Europäer im Europaparlament hat. Aber wer denn dieses Arbeitsprogramm umsetzt als Kommissionschef, das muss gar nicht im Europaparlament entschieden werden, Klammer auf, soll heißen, das ist eigentlich Aufgabe des Staats- und Regierungschefs.
Jetzt sind die Europawahlen knapp einen Monat her. Es geht um die Leitlinien der künftigen Politik. Wie gut sind die Fraktionen eigentlich aufgestellt in so kurzer Zeit?
Naja, eigentlich gar nicht. Das konnte man gestern erleben. Zwar haben die Grünen und die Christdemokraten ihre Fraktionsvorstände schon gewählt, aber bei den Sozialdemokraten, da gab es gestern einen Paukenschlag, kann man wohl sagen. Der deutsche Udo Bullmann, der bisherige Fraktionschef, der hat die Brocken hingeworfen, hat gesagt, er tritt zur Wiederwahl nicht wieder an, weil er in den vorbereitenden Gesprächen einen, ich zitiere mal aus der Pressemitteilung, Überhang nationaler Interessen ausgemacht hat. Soll heißen, die spanischen Sozialdemokraten, die die stärkste nationale Delegation innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion stellen, die stellen hier den Machtanspruch, jetzt selbst diesen Posten zu haben. Und sie schicken Iratxe García Pérez ins Rennen, eine langjährige Europaabgeordnete. Sie wird bei der Fraktionsvorsitzendenwahl heute Nachmittag die einzige Kandidatin sein. Das heißt also bei Licht betrachtet, dass die Sozialdemokraten gerade bei voller Fahrt die Räder wechseln. Und ob das klappt, das muss man dann abwarten. Das ist jedenfalls ein starkes Signal für den Machtanspruch der Spanier hier in Brüssel. Und bei Renew Europe, also dieser neuen liberalen Fraktion, die sich zusammensetzt aus den alten Liberalen und den Abgeordneten, die Macron, der französische Staatspräsident, nach Brüssel geschickt hat, da hat der Flügel der Macronistas ja einen fulminanten Fehlstart hingelegt. Eigentlich sollte dort Nathalie Loiseau, die ehemalige französische Europaministerin, Fraktionschefin werden, jedenfalls für diesen Posten antreten. Die hat dann in einem Hintergrundgespräch andere Politiker der eigenen Fraktion, aber auch anderer Fraktionen derbe beleidigt, hat den Nordeuropäischen vor den Liberalen vors Schienbein getreten. Sie hat, um es kurz auf den Punkt zu bringen, bewiesen, dass auch Frauen zu einer Herrenreiterattitüde in der Lage sind. Und daraus gab es nur noch einen Weg, dass sie nämlich auf die Kandidatur für den Fraktionsvorsitz verzichtet hat. Da geht jetzt morgen in die Wahl offenbar der rumänische Ex-Ministerpräsident Dacia Ciolos als Favorit in die Wahlen, die dann morgen Nachmittag ablaufen werden.
Kommen wir vom EU-Parlament zu dem anderen wichtigen Protagonisten, zu EU-Ratspräsident Donald Tusk, der den Auftrag hat, ein Personalpaket auf die Beine zu stellen. Wie ist da der Stand?
Er kommt nicht wirklich und wahrhaft voran. Er pendelt zwischen den Fraktionschefs des Europaparlaments und jenen Sherpas, jenen Unterhändlern, die die europäischen Parteienfamilien, die Staats- und Regierungschefs mit der Eruierung des Themas beauftragt haben. Aber man hat nicht den Eindruck, dass da tatsächlich ein Personalpaket schon beim kommenden Gipfel auf dem Tisch liegen wird. Am Ende wird es darauf hinauslaufen müssen, dass Emmanuel Macron und Angela Merkel sagen, ob sie sich verständigen können. Der Machtanspruch Macrons ist enorm groß, die Verstimmung in Deutschland ebenso. Das Verhältnis zwischen Berlin und Paris im Moment zerrüttet. Und ob das bis zum kommenden Gipfel, Donnerstag und Freitag, noch in Bahnen zu lenken ist, das wage ich sehr zu bezweifeln. Mein Tipp geht dahin, dass wir Ende des Monats noch einen Sondergipfel sehen werden, bei dem dann geprüft werden muss, ob man sich auf ein Personalpaket verständigen kann oder ob man quasi bei Null beginnen muss und Namen aus dem Hut ziehen muss, die bisher noch nicht im Rennen waren.
Peter Kapern, besten Dank. Das waren Bewerberposten und Machtfragen. Besten Dank nach Brüssel. Nach wie vor macht der Brüsseler Gemeinde Molenbeek ihr schlechter Ruf zu schaffen. Keimzelle für Islamisten, sozialer Brennpunkt, ein Symbol für gescheiterte Integration, das sind die Schlagworte. Das Ansehen Molenbeeks hat gelitten seit dem Terror in Belgien und in Frankreich, denn aus Molenbeek kam der Drahtzieher der Anschläge in Paris vom November 2015. Fast 4 Jahre ist das her. Burkhard Birke ist nach Molenbeek gefahren und hat diejenigen getroffen, die sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen.
Auf der einen Seite des Kanals, unweit des alten Schlachthofs, leben und tummeln sich vor allem Menschen, die aus Afrika südlich der Sahara stammen. Von hier aus wird Afrika mit Gebrauchtwagen aus ganz Europa versorgt. Auf der anderen Seite dominieren Marokkaner das sehr friedliche Straßenbild. Seit 20 Jahren lebt Aziza hier. In Molenbeek spürt sie nicht den Rassismus, der ihr in ihrer Jugend in Flandern begegnete.
Je vais pas rester sur le temps des attentats. On veut aller dans le futur, un beau futur, parce que ça c'est pour nous une page noire.
Aziza will das dunkle Kapitel der Attentate schließen. Gemeinsam mit anderen Müttern hat die Belgierin marokkanischen Ursprungs vor 3 Jahren die Académie Les Quartiers Molenbeek als Anlaufstelle gegen Radikalisierung gegründet.
Pour eux, on est comme maman et papa. Et c'est ça qu'on dit. L'Académie des quartiers, c'est la maman des citoyens des quartiers.
Als Mutter und Vater fungiere die Akademie für Jugendliche im Viertel, erklärt Aziza. Denn häufig haben die Jugendlichen keinen Ansprechpartner zu Hause. Die meist in prekärsten Verhältnissen lebenden Eltern sind in der Regel hoffnungslos überfordert.
Les gens viennent chez nous pour parler sur leurs émotions, sur leurs soucis.
Die Leute sprechen mit uns über ihre Gefühle, ihr Leben. Sie teilen ihre Sorgen. Wir haben Gesprächstische eingerichtet und organisieren verschiedene Aktivitäten. Dabei beziehen wir alle ein, Marokkaner, flämisch und französisch sprechende Belgier, Afrikaner. Und am Jahresende gibt es immer einen großen Meinungsaustausch mit mehr als 60 Personen.
Mehrfach die Woche versammeln Aziza und ihre Helfer Jugendliche zu Workshops, animieren sie, Schule und Ausbildungen zu beenden. Zwei Jahre lang arbeitete Aziza gratis, denn Molenbeeks größtes Problem ist akuter Geldmangel. Der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Jeff van Damme, klagt sein Leid.
Molenbeek hat die ärmste Bevölkerung von ganz Belgien und deswegen haben wir auch ganz wenig Geld, 150 Millionen. Wir haben 100.000 Einwohner. Das heißt, wir sind eigentlich im Vergleich zu allen anderen Gemeinden in Belgien ganz arm und wir haben eigentlich zu wenig Geld, um alles, was wir machen sollen, auch zu tun.
Seit den Attentaten greifen die Region, der belgische Staat und auch die EU der Gemeinde finanziell stärker unter die Arme.
Ici, on est en fait dans notre projet phare. Donc,
das wird das Leuchtturmprojekt, erklärt Ellen Jacobs von der Gemeindeverwaltung. Es kostet 25 Millionen Euro. Ellen Jacobs zeigt auf ein riesiges, momentan noch für den Gebrauchtwagenhandel genutztes Industriegelände.
Il aura une école de cirque qui travaille d'une manière très inclusive et très sociale. Il aura une crèche.
Eine sozial integrierte Zirkusschule, eine Kindertagesstätte, eine Werkstatt um Möbel und eine andere um Fahrräder zu recyceln und zu reparieren, sollen hier entstehen. Die Gemeinde will aber vor allem Plätze der Begegnung für ihre sehr gemischte Bevölkerung schaffen. In 4 Jahren sollen das Projekt und einige neue Sozialwohnungen fertig sein. Wohnungsnot und eine Jugendarbeitslosigkeit von 30, ja teils 40% sind die größten und langfristig zu lösenden Probleme Molenbeeks. Kurzfristig wäre Jeff van Damme schon glücklich, wenn er mehr Polizisten beschäftigen könnte.
Wir haben eigentlich 200 Polizei zu wenig im Vergleich zu den Einwohnerzahl, das wir haben. Das heißt, dass wir die offiziell haben könnten, aber dass wir das Geld nicht haben, um die selber zu zahlen.
Polizisten aus dem Viertel für das Viertel. Eine Nachbarschaftspolizei will Stadtrat van Damme. Das könnte auch helfen, das Kompetenzgerangel zwischen den verschiedenen zuständigen Polizeistellen, 3 verschiedene sind es, zu regeln.
Wie Molenbeek das Kapitel der Terrorattentate schließen will, darüber berichtete Burkhard Birke. Um polnische Patientinnen und Patienten geht es in dieser Woche in unserer Reportagereihe. Wir blicken hinter die Kulissen des polnischen Gesundheitssystems. Wer die öffentlichen Krankenhäuser und Praxen nutzt, der muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Wer es sich leisten kann, wählt private Gesundheitsdienstleister. Für Aga Ludwikowska stellte sich die Frage, als sie schwanger wurde. Seitdem ist sie auf der Suche nach einer guten Betreuung. Und was sie dabei erlebt hat, hat sie unserer Reporterin Anja Schrumm erzählt.
But what about the deal? Like, what
deal? Aga Ludwikowska schlendert mit ihrer Freundin Soscha lachend durch ein ehemaliges Gewerbegebiet in der Nähe der Weichsel mitten in Krakau. Die beiden scherzen über Agas bevorstehende Geburt. Es geht um die Frage, wer sie in die Klinik fährt, wenn ihr Lebensgefährte Lukas keine Zeit hat.
Like, to be honest, if that happened
or if he was so stressed out that he would freak out because that also happened. He's just a man, you know.
Um ehrlich zu sein, wenn mein Freund nicht könnte, würde ich Soscha anrufen, sagt Aga. Sie bleibt sicher cool. Oder falls Lukas durchdreht, lacht Soscha. Er ist schließlich nur ein Mann. Die Freundinnen biegen in eine Seitenstraße. Rechts ein Baugerüst, links eine frisch renovierte Backsteinfassade mit glänzenden Stahlbalkonen und bodentiefen Fenstern. Hier wohnt Aga. Früher war das ein Getreidespeicher, erklärt die 31-Jährige. Heute sind es schicke Lofts. Und im Erdgeschoss siedeln sich immer mehr Dienstleister an, fügt sie hinzu und deutet auf ein paar Praxisschilder.
It's like a medical center, but I think it's for like some very specific.
Das ist ein medizinisches Zentrum für sehr spezielle Krankheiten, eine Privatpraxis. Ich bin noch nie dort gewesen, sagt Aga und steuert das trendige Café daneben an. Aga und Soscha machen es sich auf einem der Ledersofas bequem. Die beiden Freundinnen ordern schwarzen Tee mit Zitrone. Die zierliche Aga ist im 8. Monat schwanger. Doch unter der modischen schwarzen Jacke mit den Fledermausärmeln ist davon kaum etwas zu erkennen. Die 31-Jährige zieht einen Ordner mit Laborwerten und Ultraschallbildern hervor. Die kriseligen Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen ihre ungeborene Tochter. Soja soll sie heißen.
Like that's the first time that she started looking like a human. Before that she looked like a little dog.
Da sieht sie zum ersten Mal wie ein kleiner Mensch aus. Vorher ähnelte sie eher einem kleinen Hund, witzelt Aga und kramt weitere Ultraschallbilder hervor.
Meine Situation ist komfortabel. Ich bezahle meine Gynäkologin einmal im Monat. Mir ist klar, dass ich privilegiert bin. Aber wenn ich mir die ganz normalen Patienten angucke, die diese Leistungen nicht in Anspruch nehmen können.
Aga arbeitet für ein internationales Unternehmen. Teil ihres Arbeitsvertrags ist ein sogenanntes Gesundheitspaket, das ihr ermöglicht, bestimmte Privatärzte kostenlos aufzusuchen.
Momentan haben wir so einen heftigen Wettbewerb um Arbeitnehmer, dass es wirklich zum Standard eines Unternehmens gehört, solche privaten Gesundheitspakete anzubieten. Wenn das fehlt, hat das Unternehmen keine Chance, neue Mitarbeiter zu finden.
Aga reicht selbst das noch nicht. Für ihr Ungeborenes will sie die bestmögliche Betreuung. Deshalb wählt sie nicht den Frauenarzt aus ihrem Gesundheitspaket, sondern eine Gynäkologin, die sie aus eigener Tasche bezahlt. Pro Besuch zwischen 35 und 50 Euro. Als einer der Labortests auf eine Infektion hindeutet, ist das erst einmal ein Schock. Toxoplasmose, für ihr Ungeborenes potenziell lebensbedrohlich. Zur Abklärung muss die 31-Jährige in die Krakauer Universitätsklinik. Es ist für Aga seit ihrer Kindheit der erste Kontakt mit dem öffentlichen Gesundheitswesen.
Da waren fast 50 Frauen im Wartezimmer. Wir saßen dicht an dicht. Es gab nicht genug Stühle. Dafür ein paar Bänke. Alles wirkte irgendwie improvisiert. Wir haben uns vielsagende Blicke zugeworfen. Aber in so einer Situation wirklich aufzustehen und sich zu beschweren und damit zu riskieren, die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen, nein, das könnte Schwierigkeiten nach sich ziehen, die man nicht haben möchte.
Aga versteht, warum keine der Frauen sich beschwert hat. Ihr Freund Lukas dagegen konnte es nicht nachvollziehen, erzählt die 31-Jährige.
Aber er spricht als jemand, der nicht dazu verdammt ist, dort nach 2 Wochen wieder aufzuschlagen. Kann ja sein, dass ich dort in 2 Wochen wieder auf den gleichen Arzt treffe. Und was dann? Angst ist ein Gefühl, das einen in dieser Situation begleitet. Und das System zu kritisieren, wenn man das schwächste Glied darin ist, ist schwierig.
3 Minuten habe der Arzt sich schließlich für sie Zeit genommen, erinnert sich Aga.
Er hat nur ein paar Worte gesagt, ohne mich anzuschauen. Ich bekam ein Rezept für ein bestimmtes Antibiotikum und die Anweisungen, wie ich es einzunehmen habe. Aber ob es Nebenwirkungen gibt, warum ich es überhaupt nehmen soll, nichts wurde mir erklärt.
Das alles erfährt sie erst hinterher in einem ausführlichen Gespräch mit ihrer privaten Gynäkologin. Mit ihr bespricht sie auch ihre Optionen für die bevorstehende Geburt.
Es gibt die Möglichkeit, das Kind in einer Privatklinik zur Welt zu bringen. Aber nur wenige Frauen entscheiden sich dafür, weil diese Privatkliniken nicht so viele Erfahrungen haben. Eine andere Möglichkeit ist, private Leistungen in einem öffentlichen Krankenhaus dazu zu kaufen. Das kann eine Hebamme beinhalten oder ein Einzelzimmer, in dem der Partner übernachten darf. Und die dritte Option, eine kostenlose Geburt in einer öffentlichen Klinik.
Aga hat gemeinsam mit Lukas überlegt. Am Ende haben sich die beiden für eine Geburt in einer öffentlichen Klinik entschieden, mit Unterstützung einer privaten Hebamme. Für 1.500 Swati, umgerechnet rund 350 Euro, wird diese die Geburt begleiten. Sparen dagegen will Aga an anderer Stelle.
Ich könnte auch für ein Einzelzimmer zahlen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich werde auch in einem normalen Zimmer überleben.
Eine Schwangerschaft in Polen. Anja Schrum hat diesen Erfahrungsbericht aufgezeichnet. Morgen geht es um Millionen für die Medizin und die große private Spendenbereitschaft in Polen für eine bessere Gesundheitsversorgung. Und das war's von Europa heute. Danke fürs Zuhören, sagt Katrin Michaelsen.